Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Radio Ravenclaw mit Robin
und Mandy.
Der Podcast, bei dem wir uns Harry Potter und der Stein der Weisen näher anschauen, und zwar Kapitel für Kapitel. Im Moment sind wir bei Kapitel 7, der sprechende Hut.
Genau, wo haben wir denn das letzte Mal aufgehört, Mandy?
Wir haben aufgehört ziemlich genau da, wo die Erstklässler von dem Hogwarts Express zum Schloss hochlaufen und vor der Treppe in die große Halle stehen und da, gespannt darauf warten, in die Häuser sortiert zu werden.
Genau, jemand hat noch seine Kröte gefunden und hält sie jetzt fest in der Hand.
Wer dieser jemand wohl ist?
Neville.
Neville.
Neville. und dann können wir eigentlich schon direkt ins Kapitel auch reingehen. Ne? Mhm. Wir treffen nämlich einen Charakter wieder, den wir schon mal beschrieben bekommen haben.
Mhm.
Damals noch als Katze und jetzt als eine, ja, in einem smaragdgrünen Umhang gewandte, mit einem strengen Gesichte, Professor McGonagall.
Aber ist es nicht auch, also wenn man das nochmal mit dem Film vergleicht, ist Maggie Smith nicht Professor McGonagall? Es
ja,
ist einfach
100
Pro. Der perfekte Cast. Das ist unfassbar.
Ja.
Weil auch, also ich glaube, sie ist eine unfassbar nette Lady.
Ja.
Aber sie hat schon ein strenges Gesicht.
Sie wirkt so ein bisschen, kennst du noch von früher, Mord ist ihr Hobby?
Ja, genau.
Sie sieht eins zu eins wie eine dünne, also wie die dünnere, größere Schwester von ihr aus.
Ja,
so ein bisschen.
Das stimmt, das stimmt.
Und ich finde auch, also sie ist perfekt gecastet auf jeden Fall.
Mhm.
Und es ist beängstigend, wie sehr man die Gesichter im Kopf hat, auch von allen Schauspielern. Also ich finde den originalen Albus Dumbledore, gut, da war jetzt keine kreative Entscheidung, den auszutauschen, aber der wird halt für mich einfach immer Dumbledore bleiben, egal.
Wobei ich aber auch finde, dass der Nachfolger, also dass ich finde, dass es super schwer nur auffällt, dass es überhaupt ein Wechsel stattfand. Also ich fand es sehr gut gemacht.
Ich
also,
finde,
wenn du es nicht weißt und wenn du es irgendwie mit Kinderaugen siehst, glaube ich, fällt es erstmal nicht auf.
Das Ding ist tatsächlich, dass mir schon aufgefallen ist, nicht unbedingt, dass ich das Gesicht ein anderes erkannt hatte damals bei den Filmen, sondern er war irgendwie aggressiver, ein bisschen ernster. Ich weiß auch nicht warum, aber es gibt ja diese legendäre Szene so von wegen, ich glaube im, was ist das? Orden, nee, nicht, was war vor der Orden des Phönix? Feuerkelch.
Feuerkelch.
Genau, wo es irgendwie hieß, Dumbledore, also im Buch heißt es, Dumbledore fragt Harry ruhig, ob er seinen Namen reingenommen hat. Und im Film sprintet der in einem Affentempo für einen alten Mann.
Aber das ist ja eine Filmentscheidung. Da kann
und
der
schreit ihn an.
Ja, das ist halt einfach eine schlechte.
Aber es wirkt, es war trotzdem schon so ein leichter Image-Wechsel.
Aber ich finde, dass
irgendwie
der zweite Dumbledore, also ich finde, der erste, mir fallen leider die Namen von Schauspielern nicht ein.
Nee, bin ich auch ganz schlecht mit.
Der erste war irgendwie, hat so eine ruhigere Aura gehabt und war so eine richtige Vater-Großvater-Figur, wobei ich aber finde, dass der zweite besser in die Beschreibungen von Dumbledore aus dem Buch passt, weil Dumbledore im Buch einfach wesentlich schriller, verrückter und irgendwie auch ein bisschen neben der Spur ist.
Ja.
Und ich finde, da passt das irgendwie ganz gut. Ich weiß auch nicht warum, einfach persönliches Empfinden.
Ja, aber ich habe auch gerade nochmal nachgeguckt, wie sie ursprünglich mal beschrieben wurde. Das hatten wir natürlich in Kapitel 1 quasi auch schon besprochen.
Mhm.
Aber auch da trägt sie einen smaragdgrünen Umhang und ihr schwarzes Haar war zu einem festen Knoten zusammengebunden. Also hier spricht man nicht so direkt an, dass sie eine strenge Persönlichkeit hat.
Mhm.
Hier wird ja ganz klar gesagt, so, okay, strenges Gesicht, alles klar, weiß man, woran man ist.
Ja.
Da halt wird es ein bisschen mehr impliziert, durch halt diesen festen Knoten. Hast du eine Erklärung, warum man es jetzt hier nochmal anders beschreibt als in dem ursprünglichen?
Ich finde eigentlich, ist es relativ ähnlich, oder?
Also
oder wie meinst du
es? Meine Idee war zuerst, dass man sagt, damals war ja noch Harry Potter nicht als Figur, die ein eigenes Bewusstsein hat, der Erzähler jetzt folgt.
Ach so,
weißt du?
So meinst du das?
Und dass man jetzt mehr so eine neutrale Perspektive hat, wo man mehr von außen beschreibt, quasi, okay, fester Knoten. Daraus schließt der Leser dann, dass es eine strenge Persönlichkeit ist.
Mhm.
Und hier sind wir quasi schon im Kopf von Harry, der dann das seine eigene Interpretation schon mitgibt bei der Erläuterung, die wir dann haben. Und da passt dann das strenge Gesicht natürlich, erklärt es dann noch mal genauer. Hat natürlich dann auch die Doppelfunktion für die Leute, die es am Anfang noch nicht gerafft haben. Jetzt weiß man es auf jeden Fall, strenge Person.
Genau.
Und ein bisschen komisch, dass man sie hier mit Smaragdgrün in Verbindung bringt, denn wie wir in den letzten Kapiteln schon festgelegt haben, Grün ist böse, das ist ja auf Professor McGonagall eigentlich überhaupt nicht.
Nee, aber Grün ist doch die Hoffnung.
Ja, aber nicht, wie
nicht
wir es bisher gehört
haben.
Stimmt. Aber es ist auch Smaragdgrün, nicht normales Grün, egal.
Gut.
Wir haben den ersten Eindruck von der Eingangshalle erstmal, die so groß ist, dass das ganze Haus der Dursleys hineingepasst hätte. die Eingangshalle im Film wurde, glaube ich, mehrmals verschieden interpretiert, glaube ich, oder?
Ich weiß es gar nicht so genau. Also ich erinnere mich jetzt nur an die große Halle, wo die kann man, wo ich auch schon mehrfach drin stand in London in den Studios, wo es auch gedreht wurde. Sie ist lächerlich klein.
Klar.
Also was heißt lächerlich klein? Aber
du kannst
Film
es ja realistischerweise nicht so bauen, wie es beschrieben ist. So.
Naja, aber als im Film auch. Also
ach so, okay.
Im Film wirkt es deutlich größer, als es dann wirklich das Set ist. Das fand ich sehr witzig. Aber es ist wahrscheinlich oft so.
Ich dachte gerade, aber du standst jetzt nicht in diesem Miniaturaufbau von Hogwarts.
Nein,
oder so. Also aber klein.
Nein, aber die Halle ist ja, da gehst du quasi das erste Mal durch.
Also ich erinnere mich auf jeden Fall an zwei Versionen, wobei natürlich ein bisschen die Aufbauten der Videospiele so mit in meine Erinnerung reinfliegen.
Ja.
Zum einen hast du halt dieses typische, du gehst durch das Tor rein und hast rechts das Treppenhaus, die große Treppe. Und geradeaus geht's halt zur Speisekammer, zur großen Halle, genau. Und das ist sogar quasi die Eingangshalle ist halt dann genau dieser Bereich, der so dazwischen den beiden ist. Und die zweite Version, die ich halt auch aus den Spielen kenne, hat das dann mehr so, dass es nicht direkt zu einer Halle wirklich führt, sondern du hast erstmal so einen großen Treppenaufstieg, wo es dann oben quasi auf den Second Floor geht.
Ja.
Und da sind dann noch ein paar andere quasi Räume, auch unter anderem die Räume zu den verschiedenen Unterrichtssälen und so weiter.
Mhm.
Und die große Halle ist dann dort im rechten Flügel erstmal etwas weiter weg. Aber das ist, glaube ich, so ein Ding, das wurde, glaube ich, genommen für die Videospiele, damit man da ein bisschen einen besseren Raum zum Navigieren hat. Damals hat man ja auch noch nicht so ein festes Bild von Hogwarts, wie es dann ab Teil 3 war. Und weswegen hat man dann dort quasi sich ein bisschen gedacht, ach komm, wir machen es einfach mal so, dass es als Level gut durchlaufbar ist, dass man alles logisch findet. Also die Kerker sind unten links und die große Halle rechts und so.
Aber ich glaube, so ein richtiges Layout von Hogwarts habe ich persönlich auch noch gar nicht so, geht auch, glaube ich, gar nicht.
Naja, wobei ab Teil 3, wo ja der Regisseur gewechselt hat, der hat sich ja nochmal sehr viel Mühe gemacht mit dem, wo was logisch aufgebaut ist. Und ich glaube, auch von der Version handelt ja diese Miniatur, die wir eben schon erwähnt hatten, die du auch schon mehrmals
gesehen
hast.
Ja, aber das ist ja nur außen, das sind ja nur die Außeneinstellungen.
Klar, aber trotzdem glaube ich, dass sie irgendwo, ich meine, für die späteren Spiele, ich weiß zum Beispiel, Orden des Phönix war so ein Ding, wo einigermaßen filmnah so Sachen wie die Kammer des Schreckens, beziehungsweise das Bad der maulenden Myrte und ne, da war auch die Eingangshalle so, wie wir sie eben beschrieben haben, so von wegen, du gehst quasi durch die Halle rein, du hast vorher diesen Vorhof mit diesen, der auch neu gestaltet wurde in Teil 3 und kannst halt geradeaus in die große Halle und dann rechts zur großen Treppe, die dann auch, und ich glaube schon, dass sie sich da, dass es schon einen groben Plan gab, weil es war überraschend gut rübergebracht in Orden des Phönix, zumindest so wie ich es in Erinnerung habe, wie Hogwarts quasi auch von den Größenverhältnissen passt. Klar, ne, hundertprozentig ausgefüllt ist es nie.
Nee, wahrscheinlich
nicht. Aber
zum Beispiel auch dieser Gang mit dem Gong oder mit diesem schwingenden Zeiger.
Ja,
das ist ja auch nochmal sowas, also der passt ja auch.
Wo ist das?
Das ist am, sagt man, Schulhof.
Ja, aber der Schulhof ist ja quasi an dem Eingangshalle. Da, wo wir jetzt auch sind.
Nee, da ist nicht der Schulhof. Das ist an diesen Gängen, die so überdacht sind, wo die immer durchlaufen von Klasse zu Klasse.
Ja.
Da in der Mitte ist quasi der. Und vielleicht gibt es auch mehrere Schulhöfe.
Ja.
Naja.
Und darüber hinaus kommt ja noch, dass in den letzten Filmen wurde ja auch das Konzept der großen Treppe, wurde ja komplett overhauled mit einfach nur einer wirklich großen Treppe, wo es straight nach oben geht.
Ja, stimmt.
Was auch schade ist, aber dazu kommen wir, we cross the bridge when we come to it. Machen wir erstmal hier weiter.
Okay.
Denn wir haben ein paar Eindrücke von der Eingangshalle zur großen Halle. Harry konnte das Summen hunderter Stimmen hören.
Mhm.
Wir haben jetzt am Anfang, wir machen nur Baby Steps, weil wir jetzt über sehr viele Eindrücke über Hogwarts reden müssen, aber hunderte Stimmen, ich will nochmal die Frage nach, wie viele Schüler
wie
gibt
viel,
es denn?
Die hatte ich auch, weil auch später kommen wir noch dazu, dass die in ihren Schlafraum gehen und da stehen 5 Betten.
Ja.
Also muss es pro Haus 5 neue Jungs und 5 neue Mädchen geben, so um den Dreh.
Optimalerweise, vor allen Dingen, wer hat die
Oder
Bette vorher aufgebaut?
Hä?
Weil du weißt ja nicht, wie viele Gryffindors in das neue Haus kommen.
Ja, es gibt ja, oder es gibt halt dann 10 pro Stufe, pro Haus, also 40 pro Stufe. Das wären dann 160 Schüler. Das könnte hinkommen.
Aber das wären dann nicht hunderte Stimmen.
Ja, das stimmt, das ist dann...
Das ist halt das Ding. Auch die Beschreibung von, ich glaube, irgendeinem Interview meinte J.K. Rowling halt auch, dass es irgendwie um die 1000 Schüler wären.
Ja.
Wo dann aber die, also... Warum hat man dann überhaupt im Gemeinschaftsraum der Gryffindors überhaupt Platz? So, weil ja. Dann müsste es ja so, da müssten ja 250 Gryffindors geben. Und wenn die alle in demselben Gemeinschaftsraum quasi abhängen, wie ja, soll das funktionieren?
Also wie viele Klassen gibt es, also wie viele Stufen gibt es denn auch? Weil die habe ich jetzt gerade bei meiner intelligenten Rechnung auch natürlich rausgelassen.
Es gibt doch sieben Stufen.
Sieben?
Ich meine, nach sieben machst du ja deine
ZAPs.
ZAPs, genau.
Sind es deine ZAPs?
Nee, also ab 5 hast du ja deine Zacks, deine Zaubergrade und dann die Zauberabschlussprüfung, also ZAPs.
Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht ist es auch einfach so, dass es immer Räume A5 Betten gibt. Weil.
Aber was machst du dann, wenn du 6 Mädchen hast und 4 Jungs? So. Hast du dann, ist halt ein Mädchen in einem Raum von 5 Betten?
Vielleicht, aber ich glaube, das ist schon...
Es ist zu logisch für Harry Potter. Das ist halt das Ding. Das ist halt auch das, was ich ständig sage. Sobald man zu sehr drüber nachdenkt, macht das Ganze einfach keinen Sinn mehr.
Ja,
so, und das ist halt. Aber es macht natürlich Spaß, so rumzunörden. Deswegen.
Aber wir erfahren auch, dass die große Halle bzw. Hogwarts eine Ähnlichkeit mit Gringotts hat. Hm. Und zwar durch die flackernden Lichter von Fackeln an den Steinwänden. Und dass die Decke so hoch war und ich stelle es mir einfach sehr, sehr magisch vor.
Mhm.
Jedenfalls begrüßt Professor McGonagall dann die ganzen Schüler oder die ganzen Erstklässler mit einem warmen Willkommen in Hogwarts. Das Paket zur Eröffnung des Schuljahres beginnt in Kürze. Und dann erzählt sie von der Zeremonie, die allen Erstklässlern Panik bereitet.
Mhm.
Und zwar die Hauszeremonie, also die mit dem sprechenden Hut.
Genau. Aber was auch unnötig dramatisiert wurde, weil auch niemand einfach mal sagt, ey, bekommt einen Hut auf.
Und ja, dann, weißt du, aber es ist auch einfach viel zu witzig, das nicht zu tun.
Klar, aber das selbst McGonagall, ich meine, klar, ich will ja ihren Spaß gönnen, den sie im Leben hat, aber ist das wirklich notwendig sozusagen? Also es bringt die Zeremonie, um euch in die Häuser zu verteilen.
Mhm.
Ach übrigens, ihr bekommt einen alten Hut auf und der sagt euch, wo ihr hinkommt.
So. Schön finde ich auch, dass Fred Ron total kirre gemacht hat. Mit dem, es ist ein Kampf gegen einen Troll.
Genau, ja. Ist das erste Mal, dass wir von den vier Häusern, wir haben schon die vier Häuser gehört, ne?
Ja, genau, aber es wird später nochmal genau erklärt, welche Eigenschaften welches Haus hat. Und jetzt erklärt sie halt nur nochmal so, dass das Haus die Familie für die Zauberer ist.
Mhm.
Und es auch einen Hauspokal gibt, das Haus mit den meisten Punkten gewinnt den Hauspokal am Ende eines Schuljahres.
Mhm.
Und das wird dann meistens, glaube ich, durch Quidditch gepusht und durch gutes und schlechtes Verhalten.
Wobei der Quidditch-Pokal ist nochmal eine andere Liga.
Aber die Quidditch gewinnen, kriegen die, oder beziehungsweise die gut und kriegen die nicht auch Hauspunkte?
Nein. Also es ist, glaube ich, wirklich nur den Quidditch-Pokal und den Hauspokal.
Okay, dann gibt es zwei verschiedene.
Genau, und der Hauspokal ist halt wirklich nur, wie gut die Lehrer die Schüler von den Häusern bewerten.
Hey, coole Schuhe, Harry. 10 Punkte für Gryffindor.
Ja, wirklich. Nices, keine Ahnung, Trompetensolo Neville. 1000 Punkte für Gryffindor, weil das ist mein Haus.
So willkürlich. Es ist auch total bescheuert, dass die Hauslehrer...
Ja.
Punkte für ihr Haus vergeben können, oder?
Und halt vor allen Dingen anderen Leuten Punkte abziehen können.
Ja.
Weil es gibt ja diese eine Szene.
Das ist schon ein bisschen biased, ne? Also
genau.
Nicht sehr.
Vor allen Dingen, dass da so ein großes Ding draus gemacht. Ich meine, ich kann es verstehen. Ich meine, für alle, die es nicht wissen, ich gucke sehr viel Animes und diese zusätzliche Ebene, ein Punkte- oder Spiele- oder Level-System einzuführen in eine Welt, die es eigentlich nicht braucht, hat schon einen Charme, einfach nur, damit du dieses Competition hast. So.
Ja, klar.
Und da hast du ja am Ende dann dieses, ach übrigens, noch 10.000 Punkte für Harry, weil er den Tag gerettet hat. So. Und das ist halt, ja, okay.
Ja.
Man freut sich, es funktioniert emotional, aber 2 Sekunden drüber nachgedacht, so, da müsste man ein paar mehr Regeln erfinden, damit das safe bleibt.
Abschließend, weist McGonagall darauf hin, dass sie sich ein bisschen zurecht machen sollen. Und dann richtet sie die Augen auf Nevilles Umhang, und der unter seinem linken Ohr festgemacht war, und auf Rons verschmierte Nase.
Was zum Teufel hat er gemacht mit dem Umhang?
Ich
verstehe es nicht. An dem linken Ohr festgemacht.
Unterm
linken Ohr.
Ich habe keine Ahnung.
Also an seinem Kinn. Oder
ich weiß auch nicht genau.
Ich habe versucht, mir bildlich vorzustellen, aber bin auch über den Satz gestern gestolpert und dachte so, Nee, das macht überhaupt keinen Sinn. Und was zum Teufel haben alle mit Rons Nase?
Ich habe keine Ahnung.
Es ist immer wieder, er muss eine unfassbar dreckige Nase gehabt haben an diesem Tag.
Ja.
Und auch schön, dass sie sagt, macht euch beim Warten so gut es geht zurecht. Denke ich halt auch so, auch das hätte man vielleicht vorher sagen müssen, dass man präsentabel aussehen muss. Ich meine.
Ja, was heißt schon, das sind halt 11-Jährige. Also was soll man da.
Aber ist ja noch was anderes, als 11-Jährige einfach irgendwo zur Schule zu gehen oder sich zurechtzumachen für ein öffentliches Event. Und das ist, wir haben auch ein bisschen quasi einen Einblick in die Gedankenwelt von Harry.
Mhm.
Der meinte direkt, verdammt, eine Prüfung.
Oh, fuck.
vor der ganzen Schule. Und Hermine ist auch voll schon drin und rappelt nochmal alles runter, was sie auswendig gelernt hat.
Mhm.
Alle waren komplett, alle Nerven liegen blank, alle wissen nicht, was sie erwartet. Wir haben nochmal einen kurzen Einblick auf das ehemalige Leben von Harry, wo er einen blauen Brief bekommen hat zu den Dursleys, weil er die Perücke seines Lehrers blau gefärbt hat.
Was blaue Briefe.
Ja.
Good old times.
Wirklich, weil wie schlimm das auch war. Also ich habe nie einen bekommen. Du?
Mhm.
Ja?
Ja.
Möchtest du
aber
sagen,
blaue
warum?
Briefe waren das nicht, bei uns waren das so, wenn deine Note nicht so gut war, oder?
Das gab's
das
auch,
das war
ja.
Nicht Verhalten, sondern.
Es gab auch verhaltensorientierte.
Okay, da habe ich, glaube ich, keinen bekommen.
Genau, weil da habe ich auch keinen.
Ich habe nur mal einen bekommen, weil ich, glaube ich, in Chemie oder Bio sehr schlecht stand.
Okay, aber das ist ja noch
ich
ein vertretbares
Segel noch
Ding.
Rumgerissen, Leute.
Wir brauchen schon Chemie in einem normalen Leben.
normalen Leben.
Oder egal. Ich wollte gerade sagen, der Zirkel. Wer zum Teufel braucht, der muss ja mit dem Zirkel umgehen, wenn man einfach nur, egal.
Architekt ist.
Ja, aber als Architekt ist das das Einzige, wo man es lernen müsste.
Harry wendet sich aber dann an seine Bezugsperson Ron, der ihm da aber keine große Hilfe ist und erzählt, dass Fred meinte, dass diese Prüfung sehr weh tut.
Mhm.
Und es sind alle sehr nervös. Und auf einmal kommen 20 Geister durch die Wand du musst dir das, also stell dir vor, du bist dieser 11-jährige Junge.
Ja.
Und du musst irgendeine Prüfung absolvieren, bist in der Zaubererwelt. Auf einmal kommen 20 Geister durch die Wand galoppiert.
Ja.
Also ich würde auch, also das ist ja
vor allen Dingen, da sind ja auch Muggelstämmige da, die noch niemals das Konzept von Geistern dann gehört haben und dann, ach, also mein Gott. Also das geht auch angenehmer, vor allen Dingen. Die scheinen ja noch nicht mal irgendwas großartig geplant zu haben. Die sind ja einfach nur tratschend, wandeln die so durch die Halle. Mhm. Ach ja, war das heute schon mit den ganzen Neulingen? Ach übrigens, buh. So. Und das ist halt, keine Ahnung, irgendwie ist es sehr obskur. Ich meine, im Film wirkt es ja auch mehr wie ein Auftritt, den die dann haben. Mhm. Ach übrigens, Geister. Und dann haben sie alle da reingespukt. Aber hier wirkt es ja wirklich sehr random, dass die eigentlich dahergehen.
Ja.
Aber wir bekommen schon mal einen Geist etwas näher beschrieben. Beziehungsweise zwei Geister. Einer, der erst aussieht wie ein fetter Mönch und später nur als fetter Mönch beschrieben wird. und der andere, ein Geist, der Halskrause und Strumpfhose trug, wo ich mich frage, und sonst nichts. aber natürlich sind das ja die großen Merkmale und den werden wir später auch noch genauer kennenlernen.
Und Peeves kommt auch das erste Mal vor.
Genau.
Der Poltergeist.
Der sträflicherweise Entschuldigung.
Der in den Filmen leider ausgelassen wurde.
Ja, ja. Was ich sehr schlimm Bedauer, fand, weil in den Spielen war er natürlich immer so ein Zwischenboss meistens, so den man besiegen konnte. Aber ich fand ihn auch sehr, sehr interessant einfach. Und zeigt halt auch, dass Hogwarts zwar fantastisch und wunderbar ist, aber halt auch eben manchmal gefährlich. Oder zumindest unfassbar anstrengend.
Der fette Mönch, den wir auch als erstes kennenlernen, ist der Hausgeist von Hufflepuff.
Mhm.
Und zwar wird er als sehr friedlich und sehr, ein friedenswollender Geist beschrieben, der dann Peeve, der ja öfter mal böse Sachen anstellt, immer in Schutz nimmt und immer für Frieden sorgen will, sehr löblich ist.
Wobei, also allein schon die Beschreibung fetter Mönch ist genau auch das, was ich damit verbinden würde, weil selbst wenn er auf Konfrontationskurs wäre, was soll er denn machen? So.
Er ist ein Mönch.
Er ist ein Mönch, er ist körperlich nicht in der Lage, sehr hektische Bewegungen zu machen oder sowas.
Ja.
Ne, also, aber okay.
Naja.
Passt schon auf jeden Fall die Beschreibung zum Charakter.
Genau. Und vor allen Dingen auch zum Haus.
Ja.
Danach wird Professor McGonagall wieder die Erstklässler aufrufen. Und zwar geht es jetzt endlich in die große Halle.
Genau.
Und die Erstklässler müssen Reihe auf alphabetisch hinter McGonagall herlaufen und werden dann auch wieder nach Alphabet auf den Stuhl gerufen, der vorne bei den Lehrern steht, wo alle anderen Schüler draufstarren und dann zu gucken, in welches Haus man gesteckt wird, was sich für mich als pure Stresssituation darstellt.
Ja, aber die wird ein bisschen quasi erleichtert durch die fremdartige und wundervolle Erscheinung, denn das war auch immer so ein Markenzeichen von Harry Potter und das sieht man, glaube ich, auch bei jeder Harry Potter Party sind diese fliegenden Kerzen.
Ja.
Und irgendeine Art von Anstalt, die Decke quasi als Sternengewölbe darzustellen.
Ja.
Was im Film super funktioniert.
Ja.
Die meisten Umsetzungen hier.
Hey, meiner Halloween-Party vor 2 Jahren war das der Shit, Mann. Ich habe da super lang dran gebastelt. Du warst nicht da.
Fliegende Kerzen sind ja auch super. Aber so die Decke wirklich so zu bemalen, egal.
Nee, ich habe die Decke nicht bemalt. Ich habe nur die Kerzen aufgemalt.
Aber die Kerzen sind ja auch immer cool.
Ja, das war auch sehr schön. Ich habe Komplimente bekommen.
Ja, schön.
Ja.
Jedenfalls wird uns der Raum auch beschrieben und da auch wieder, jeder kennt das Bild von der großen Halle. Wir haben 4 lange Tische, die für die 4 Häuser stehen und nochmal einen, der quasi längst davor ist, an den alle Lehrer sitzen. Was ich interessant fand, ist, dass die Geister einfach zwischen den Schülern verstreut irgendwo so sich mal dabei setzen, wahrscheinlich ein bisschen Tratsch betreiben.
Ja.
Und wir haben einen random Fun Fact von Hermine, die flüstert, dass die Decke nur verzaubert ist, als ob der Himmel draußen sieht.
Langweilig.
Und dass man das in der Geschichte Hogwarts nochmal nachlesen kann. Und
McGonagall zeigt dann oder zieht den Hut hervor, der sehr gebraucht und schmutzig aussieht. Also bei Tante Petunia würde der nicht ins Haus kommen, denkt sich Harry.
Ja.
Und dann rattert bei Harry schon der Gedanke, was muss ich mit dem Hut tun? Vielleicht muss er einen Hasen rauszaubern. Also darauf schien es hinauszulaufen. Und finde ich sehr süß. Also
ja, find ich auch eine geile Vorstellung, dass man so sagt, so alles klar, um echte Zauberer zu werden, eure erste Prüfung, holt da einen Hasen raus.
Ja.
Und dann schüttelt man den aus und es sind ganz viele Hasen, kommen, es hört nie auf, die ganze Halle füllt sich mit Hasen. Geil. Aber bevor wir dazu kommen, was die Prüfung tatsächlich beinhaltet, öffnet sich ein Riss nahe der Krampe des Hutes und der Hut beginnt zu singen. Und in meiner wunderbaren Version, in meiner Hörbuchversion, wird tatsächlich von Rufus Beck auch gesungen.
Ja, ein sehr schöner Song.
Genau. Gehen wir jetzt nicht genauer darauf ein, aber wir bekommen zumindest eine kleine Erläuterung, was der Hut macht und für was die Häuser auch stehen.
Der Hut singt übrigens im Paarreim. Fun Fact.
Ja.
Glaubst du mir jetzt nicht?
Nein, ich bin gerade kurz am Sofa gucken, aber du hast recht, klar. Ja,
danke. Thanks for questioning me. Nein, ist das dieser Sexismus, von dem alle reden?
Nein, das Ding ist halt einfach, mir ist das nie aufgefallen.
Ja.
Und die erste Zeile auf dieser Seite, die ich hier habe, ist endet mit gar nicht gut und darunter ist schlauster aller Hüte.
Ja, weil
aber ihr habt dann die nächste Zeile, dann kommt Güte und Rassheit.
Weil der erste Satz auf der anderen Seite
ich weiß.
Anfängt.
Aber das war halt so dieses erste, ich lese einfach mal und dann so, Moment mal, stimmt das? Und dann muss ich erstmal runtergehen.
Ja,
deswegen.
Ein paar Reime. Die verschiedenen Häuser werden vom Hut vorgestellt. Und zwar gibt es Gryffindor, was ausgezeichnet ist mit Tapferkeit und Mut.
Mhm.
Hufflepuff, gerecht und treu.
Mhm.
Man hilft anderen, wo man kann und hat vor der Arbeit keine Scheu.
Mhm.
Ravenclaw, geschwind im Denken, gelehrsam und auch weise.
Mhm.
Und Slytherin, List und Tücke weiß man da zu verbinden. Trotzdem wird man dort echte Freunde finden.
Ja. Tatsache.
Ja.
Und diese Beschreibung, also das ist natürlich jetzt eine sehr, ich weiß nicht, wie stehst du generell zu den Häusern? Ich meine, es ist cool, sich quasi so einer Gruppe angehörig zu fühlen. Das ist auch so ein bisschen wieder Lehrbuch Anime 101, dass es so Gruppierungen gibt, wo man dann sagt, okay, wir sind die und wir sind die. Aber keine Ahnung, ob das so viel Sinn macht.
Ich glaube, es ist halt einfach so ein bisschen das Familiengefühl in der Schule selber. Also ich meine, du bist quasi in einem Internat, siehst deine Familie
nie
2-3 Mal im Jahr, also zu den Feiertagen halt. Ja. Und dann ist es halt einfach so ein Ding, das sind jetzt deine Freunde, das ist so ein bisschen wie Klassen. Also ich meine, in der Schule gibt es auch Klassen, um Leute dann quasi zusammen zu unterrichten, aber halt auch um Klassengefühl zu
erzeugen.
Zu erzeugen und die Leute, warum macht man so Eisbrecherspiele? Schon klar,
aber.
Ne? Aber es sind halt, um es einfach ein bisschen zu erleichtern.
Aber es ist halt schon ein großes Problem, was man halt so macht mit dem, keine Ahnung, wenn man bestimmt gewisse Attribute schon im Vorhinein einem Schüler, der gerade erst lernt, was das überhaupt bedeutet, weißt du?
Mhm.
Weil es gibt ja dieses oder diese Aussage, dass alle Todesser kommen aus Slytherin. So, wenn du jetzt aber einfach eine gute Person bist, die auch nichts Böses vorhat, wenn dann heißt so, ach übrigens, du bist jetzt ein fucking Slytherin, denkst du auch so, scheiße.
Aber ich glaube so, halt auch, dass es im Buch nicht so rübergebracht wird, dass jetzt alle in Slytherin böse sind, dass der Film da deutlich mehr gepusht hat.
Ja.
Und aber zeigt mir, also ich meine zum Beispiel, wer war nochmal Slytherin? Slughorn?
War Slughorn Slytherin? Ich weiß es ehrlich
gesagt
gar nicht.
Ich bin mir gar nicht mehr sicher.
Also Slughorn habe ich auch nicht so on point, für was er eigentlich steht. Aber natürlich Snape so. Snape und natürlich die Malfoy-Klitsche und generell alle, die potenziell eher Arschloch-Charaktere sind, das sind so mehr so die Leute, die man mit Slytherin assoziiert.
Ja, und er ist Horace Slughorn ist Slytherin. Das ist ja nämlich der Punkt so. Nicht alle Slytherin sind böse, aber das kommt, aber es gibt
aber
sehr wenige.
Aber alle Todesser waren Slytherin.
Ja, genau. So,
das ist halt so.
Ja, auch nicht alle.
Also es ist halt schon
aber
mehr.
Schon die meisten.
Also je nachdem, hier wird es natürlich so beschrieben, so als wegen, ja, oh, das ist halt voll nett und voll toll und so. Mhm. Aber es kann auch, das wird ja so ein bisschen aufgegriffen in dem Theaterstück, kann ja so ein Brandmal auch sein. Mhm. Weil der Sohn von Harry, wenn ich es richtig noch im Kopf habe, landet ja auch in Slytherin. Ne? War das so?
Ich meine nicht.
Du hast das Theaterstück doch gesehen.
Ja, ja, gut.
Dachte, das so ein, der,
er hatte eine, er hatte die Angst auf jeden Fall, dass er nach Slytherin kommt.
Aber ich dachte, das wäre so der Punkt, dass quasi der Sohn von Harry quasi eine Enttäuschung im Anbetracht, dass er der Erbe
nee,
von
da, also
Harry wäre.
Das ist nicht hauptsächlich, er kommt nach Slytherin, hast recht.
Ja.
Aber das ist nicht hauptsächlich der, nee, Moment, ich bin bei Severus Snape.
Stimmt, dass der mit Slytherin hat. Ja. Jedenfalls, auf jeden Fall, das ist halt so ein bisschen, fand ich das interessant, den Aspekt auszuwerfen, dass diese Hausreinsteckung, dass es mehr wie so ein Brandmal quasi wirkt. Also nicht mal wirklich, dass man da sagt, okay, das sind jetzt nur positive Attribute, weil gerade mit Slytherin hast du halt dieses gebrandmalt. Und wir hatten ja auch in der letzten Folge, wo wir den Haustest gemacht haben, haben wir ja auch gesprochen über das Thema Hufflepuff. Dass irgendwie keiner wirklich Hufflepuff zugehörig sein will, weil es halt immer so ein bisschen, das sind die retarded netten Leute,
ach,
die so ein
komm,
bisschen.
Das ist ja jetzt auch nicht mehr so. Übrigens habe ich gerade nochmal nachgeschaut, Albus Severus war in Slytherin, aber das ist tatsächlich nicht das Hauptding des Theaterstücks.
Das Hauptding des Theaterstücks ist Zeitreisen.
Nein, ist es auch nicht.
Wer auch immer gedacht hat, dass das eine gute Idee ist.
Ja, das stimmt. Oh Mann. Naja.
Ja. Auf jeden Fall, ach so, noch ein Aspekt, den ich noch sagen wollte. Der Hut singt.
Ja.
Das ist was, was nicht im Film passiert.
Ja,
und,
das stimmt. Aber ist auch vielleicht besser so.
Es wäre ein bisschen komisch, aber es wird ja gesungen vorher. Also oder in vielen Filmen, wo dann, ich glaube, es ist aber meistens die Extended-Version von den Filmen, wo dann alle noch so ein bisschen hin und her singen und so weiter. Und wir haben ja diese komische Szene, wo das neue Design von Flitwick, ich glaube, im dritten Film ist das, mit den Fröschen singen.
Mhm.
Das ist so ein Ding. Aber sonst ist es im Buch
halt
deutlich musikalischer.
Ja, also in den Filmen ist es halt hauptsächlich der Chor, der singt.
Genau.
Ja.
Und dann geht es schon zur Sache.
Mhm. Also Professor McGonagall holt eine Pergamentrolle hervor und liest nach und nach die Leute alphabetisch auf. Und diese sollen sich dann nach vorne setzen. Der Hut wird ihnen aufgesetzt, hörbar für die anderen. Was er sagt, ist es allerdings nicht. Deswegen wird nur das Haus, was er am Ende aussucht, herausgeschrien. Das andere hören die Leute in der Umgebung nicht.
Ja.
Was mich sehr freut und was ich auch total vergessen habe, ist, dass ein Charakter Mandy heißt.
Ja, genau. Mit einem unaussprechlichen Nachnamen.
Ja, Brocklehurst.
Brocklehurst Mandy.
Ja.
Ja.
Kein schöner Nachname, aber hey. It's something.
It's something, ja.
Ja.
Aber also ein paar andere Charaktere treffen wir tatsächlich auch nochmal später wieder. Zum Beispiel Justin Finch-Fletcher oder Fletchley ist, glaube ich, so eine Figur, die später noch mal ein bisschen größer wird.
Ja, was heißt größer? Der ist halt so ein bisschen der Dulli-Nebencharakter.
Ja, ja, schon klar. Aber ich glaube halt, also man kann die Namen sich schon mal quasi schreiben oder aufschreiben. Sowas auch wie Lavender Brown.
Seamus Finnegan.
Seamus Finnegan, na klar.
Der da allerdings rot-blond ist. In der, im Film ist er dunkelhaarig.
Genau. Und
Lavender Brown, genau.
Und das ist halt, ich mag ja sowas immer, ich glaube, ich hatte ja auch in einer der ersten Folgen schon gesagt, dass die Nachrichtenreporter aus dem ersten Kapitel, die namentlich erwähnt werden, dass ich mir diese Namen immer ganz gerne irgendwo markiere oder zumindest merke und dass, falls nochmal irgend so ein Charakter auftaucht, man sagen kann, ach ja, stimmt, das ist ja der von der und der.
Mhm.
Und genau, wenig überraschend, Malfoy, Crabbe und Goyle landen alle in Slytherin.
Crab. Neville kommt nach, der Junge, der ständig seine Kröte verlor, kam tatsächlich nach Gryffindor.
Mhm.
Was alle sehr verwundert, aber wie wir ja wissen, berechtigt ist.
Ja, wir haben halt noch so ein paar andere Namen, die jetzt hier nur erwähnt werden. Also Moon, Nord, Parkinson, Patil und Patil und dann Perks und Sally Ann und schließlich dann Potter Harry.
Der Harry Potter?
Wo ich mich auch frage, selbst im Buch macht das nicht wirklich sehr viel mehr Sinn, dass die Leute, weil selbst im Zug hast du ja schon in gewisser Weise so einen Hype, von wegen, dass die Leute irgendwie sagen so.
Ja, aber ich glaube, im Zug ist es eher so ein Gerücht, glaube ich. Also es ist eher so, ja, genau.
Ist es also wahr, was die Leute im Zug erzählt haben?
Genau.
Harry Potter ist ab jetzt in Hogwarts.
Ja. Ja, so ungefähr. Aber jetzt sehen sie halt
noch
wirklich,
begeistert.
Die Leute haben ihn halt nicht gesehen.
Ja, das stimmt.
Das ist halt das Ding. Und ich glaube, er ist halt einfach so eine crazy Hype-Figur in der in der Branche.
Ja, der Justin Bieber von Hogwarts.
Ja, genau. Okay. Jedenfalls setzt Harry sich dann auf den Stuhl und der Hut sinkt so weit herab, dass ihn fast seine Augen verdeckten und er hört ein leises Flüstern in seinen Ohren.
Eine piepsige Stimme.
Genau. Und er debattiert dann hin und her, dass er nicht nach Slytherin will, auf keinen Fall Slytherin.
Mhm.
Aber der Hut ist sich relativ unsicher, muss man sagen. Also er will die ganze Zeit noch so, bist du dir sicher mit nicht Slytherin? Ich sehe da Potenzial in dir und du hast da alles im Kopf für dies und das. Aber entscheidet sich, wenn sich Harry sicher ist, dass er nicht nach Slytherin will, entscheidet er sich für Gryffindor.
Genau.
Und das ist ein großer, großer Jubel, deutlich mehr Jubel als sonst, bricht in der großen Halle auf und die Weasley-Zwillinge singen, wir haben Potter, wir haben Potter.
Zwei Punkte dazu. Zum einen wieder dieses Thema Brandmarken. Hätte jetzt Harry nicht von Ron gehört, dass Slytherin da alle Todesser und alle bösen Menschen herkommen, wäre er nicht reingegangen und sagt so, nicht Slytherin. Vielleicht wäre Harry tatsächlich besser aufgehoben gewesen als Slytherin.
Glaubst du?
Also, steile These, aber trotzdem durchaus möglich. Also, jetzt, wenn das jetzt kein Roman wäre, sondern tatsächlich faktische Welt.
Mhm.
Wie wäre es denn, wenn Harry in Gryffindor überhaupt nicht glücklich wird? So.
Klar.
Und das wäre halt dann so eine Entscheidung, die basiert auf quasi der Entscheidung von Harry, dadurch, dass er von Slytherin gehört hat, dass das nur die Bösen sind, und er will nicht zu den Bösen gehören, natürlich nicht, ist er quasi nach Gryffindor gekommen, obwohl vielleicht er in Slytherin eher aufgehoben gewesen wäre.
Ja, das ist natürlich Stoff für eine Fanfiction, würde ich sagen.
Alternative Universe-Geschichte.
Ja, gibt es wahrscheinlich auch einige von.
Und ein anderer Satz, nur nebenbei. Er sagt ja hier, zu Slytherin hätte er alles da in deinem Kopf oder in seinem Kopf. Ist das quasi eine Referenz auf seine Narbe und auf die Horcrux-Idee?
Das hatten wir gestern schon drüber geredet.
Ja.
Finde ich sehr, sehr vage.
Das wäre cool schon,
aber
wenn es wäre,
ne? Ja, es ist nicht unmöglich, aber ich finde es relativ weit hergeholt, muss ich sagen.
Ja, aber es wäre halt eine schöne, man müsste sich, glaube ich, das Wording im Englischen nochmal angucken, wie es halt original war, weil, ich meine, die Narbe ist ja sehr frontal auf dem Kopf und dahinter dann irgendwo steckt der Fluch und der Horcrux und also, ne. Also vielleicht ist das schon so ein leichtes Andeuten für was dann später noch kommt, wobei ich glaube, dass die Horcrux-Idee deutlich später erst sich ausgedacht wurde.
Ja.
Und von ehemaligen Bleibeinen geht es jetzt mit zitterigen Knien zum Gryffindor-Tisch. Und er setzt sich neben Percy, wenn ich das hier richtig sehe.
Mhm.
Gegenüber von dem Geist mit der Halskrause, der uns ja später noch erklärt wird.
Genau.
Hagrid sagt noch Thumbs up, beziehungsweise zeigt den und sagt, gut gemacht, Harry.
Ja.
Du musstest quasi nur dich urteilen lassen, aber trotzdem gut gemacht.
Ja.
Und tatsächlich zum ersten Mal sieht Harry Albus Dumbledore, den er lustigerweise vorher aus der Karte erst kennt, wo ich auch denke, was ist das für ein cooles Standing, das Albus Dumbledore hat, dass man ihn vom Merchandise erkennt als als in Person. Also der ist ja da auch schon Thema Popstar, der muss ja dann eine Superlegende eigentlich sein.
Genau. Er kannte auch Professor Quirrell wieder mit seinem purpurroten Turban.
Mhm.
Sah er sehr eigenartig aus. Vielleicht, weil sich da ein Kopf drunter verbirgt.
Mhm.
Man weiß es nicht.
Purpurrot, im Film ist es ja lila, ne?
Mhm.
Ja. Also halt, klar, ich glaube, purpurrot, man assoziiert ja mit den Farben auch die Häuser und man will es ich will Squirrel sagen die ganze Zeit, ja, aber Quirrell nicht mit Ravenclaw, mit Gryffindor in Verbindung bringen, glaube ich.
Ja, okay, das stimmt,
ne?
Das könnte gut sein.
Ja.
Jedenfalls wartet Ron immer noch darauf, auf seinen, in sein Haus gewählt zu werden. Und
als
was
Weasley
muss das,
ist er ja auch etwas weiter hinten.
Oh Gott, was muss das auch für ein Druck sein, wenn alle deine Geschwister in Gryffindor sind und dieser Druck auf dir, dass du das halt auch machen musst und schaffen musst.
Der Junge ist nicht zu beneiden, auf keinen Fall.
Nee, gar nicht. Naja, aber jedenfalls wird Ron auch als Gryffindor ausgewählt und setzt sich dann zu Harry, was Harry, das ist ja auch doof, ne? Wenn du so im Zug, ich meine, die haben sich ja direkt verstanden und stell dir mal vor, die wären direkt in verschiedene Häuser gekommen. Wäre ja auch scheiße, hast du direkt dann.
Aber also, Freundschaften über Häuser sind ja nicht unmöglich. Ja,
natürlich, aber es macht es halt komplizierter einfach.
Klar.
Ja. Und Albus Dumbledore, nachdem alle in ihre Häuser gewählt wurden, hält eine kleine Rede und heißt alle neuen Schüler willkommen und hat noch ein paar wichtige Worte, die wären Schwachkopf, Schwabbelspeck, Krimskrams und Quiek.
Ja.
Danke sehr.
Das finde ich halt, dieses Danke sehr macht es halt so gut. So, bevor wir hier loslegen, noch ein paar Worte und dann dieser komplette Bullshit.
Mhm.
Ja, danke für eure Aufmerksamkeit.
Ja.
Ich wünschte mir teilweise manche so politische Reden würden auch mal so albern sein, einfach nur.
Harry fragt dann zurecht, ob Dumbledore ein bisschen verrückt sei. Und Percy sagt, verrückt? Er ist ein Genie, der beste Zauberer der Welt. Aber ein bisschen verrückt ist er. Ja. Und das finde ich halt, das trifft es ganz gut. Also finde ich auch im Film ganz gut umgesetzt.
Ist ja Wahnsinn und Genie sind ja zwei Seiten auf derselben Medaille. Zwei Seiten auf der... Seiten einer Medaille.
Ja.
Aber derselben Medaille. Ja, nicht, dass man denkt, die eine Seite ist auf der Medaille links und die andere ist auf rechts.
Ja,
und die haben
klar.
auf der anderen Seite nochmal zwei andere Seiten. Und das wollte ich nochmal klar machen mit dem Metaphair.
Ja.
Wir haben auf jeden Fall ein kleines, eine kleine Auswahl von dem Essen, wo wir euch jetzt alle mal schön Hunger auch machen wollen. Und denn es gibt Roastbeef, Brathähnchen, Schweine- und Lammkoteletts, Würste, Schinken, Speck, Pellkartoffeln, Bratkartoffeln, Pommes, Yorkshire-Pudding, Erbsen, Karotten, Bratsoße, Ketchup und aus irgendwelchen merkwürdigen Gründen Pfefferminzbonbons.
Typisch britische Küche würde ich sagen, oder?
Ja, da erzähle ich immer wieder gerne die Geschichte, als ich in London war, damals noch zur Schulzeit. Dass wir in einem Hostel geschlafen haben, wo es zum Frühstück gab es natürlich Toast mit Marmelade, aber die Marmelade war aufbewahrt in einer Ketchupflasche.
Ja.
Was halt auch war ein bisschen weird, aber dann halt so, als ich dann die Leute vor mir beobachtet habe, dass sie sich einfach großzügig aus der Ketchupflasche bedient hatten. Also,
aber ist es nicht intelligent?
Es ist schon cool.
Es ist schon besser
gesagt,
als dieses Glas,
ist,
was wir immer haben, wo man dann irgendwann rumstochert, weil das Glas zu tief ist, dann ist das ganze Messer voller Marmelade.
Aber es hat auch ein bisschen was, glaube ich, mit Qualitätsverständnis zu tun, weil so eine Drücktube, die ist praktisch, aber jetzt nicht unbedingt, wo du denkst, ach ja, das ist aber eine feine Marmelade.
Feine Marmelade.
So, und das hast du halt in diesem Clear-Ding, wenn du dafür noch arbeiten musst, bis du es aufs Brot kriegst. Dann,
Die neuen Erstklässler aus Gryffindor kommen dann auf den Geist zu sprechen, auf den Hausgeist von Gryffindor, und zwar Sir Nicholas de Mimsey Poppington, das auch ein sehr schöner Name ist, und er sagt, dass er fast seit 500 Jahren nichts mehr gegessen hat, also dass er seit fast 500 Jahren tot ist. Er ist Hausgeist von Gryffindor und wohnt im Turm, da wo auch die Schlafräume von den Gryffindors sind. Und Ron schreit los, meine Brüder haben mir von ihnen erzählt, sie sind der fast kopflose Nick.
Ron, das kannst du doch nicht einfach so sagen.
Ja, er würde zwar den Namen Sir Nicholas de Mimsey bevorzugen, aber ich glaube, dass... ist vorbei, die Chance ist, ich glaube, wenn man sich einmal so, der fast kopflose Lick ist halt auch einfach ein cooler Name.
Ist auch, glaube ich, einfach so ein Schreiberding, weil man will diesem Charakter natürlich für seine Zeit, wo er gestorben ist, passenden Namen geben.
Mhm.
Und Sir Nicholas de Mimsey Poppington ist natürlich dem passend.
Mhm.
Aber die Leute vergessen so einen Namen und dann macht man lieber, ach komm, hier, fast kopflose Nick, zack.
Seamus fragt dann, fast kopflos? Wie kann man fast kopflos sein?
Ja.
Und das fragt im Film tatsächlich Hermine.
Genau. In einer überraschend sassy way, wie ich finde.
Ja, wie kann man denn fast kopflos sein?
Sind sie dumm oder so?
Naja, darauf geht er nicht wirklich ein und beschreibt es nicht, sondern zeigt es den Erstklässlern und hebt seinen Kopf an seinem Ohr an und lässt alle in seinen Hals reinschauen.
Genau, und da habe ich noch... das hatten wir auch gestern schon kurz besprochen. Im Film geht sein Gesicht von dem Schauspieler blank, wenn er das so zur Seite zieht, was vielleicht technische Gründe hat, weil es muss ja Greenscreen werden und so. Aber ich dachte mir, vielleicht ist das auch in der Geisterwelt so, dass die Organe miteinander verknüpft sein müssen, bevor sie funktionieren. Also dass zum Beispiel, wenn der Kopf komplett abwehrt, dass der Kopf allein nicht reden kann.
Glaube ich schon.
Okay.
Ja.
Aber das wär so eine coole Geste gewesen, wenn man sagt, okay, solange er das weggeklappt hat, kann er halt auch einfach nicht reden, weil es halt nicht vernetzt ist. So,
er wünscht den Schülern viel Glück und hofft, dass sie die Hausmeisterschaft gewinnen.
Genau. Slytherin hat den Pokal jetzt 6 Jahre in Folge. Was überraschend ist irgendwie. Und da auch wieder die Frage, wer kontrolliert das eigentlich? Ob die alle Punkte rechtzeitig kommen? Kann Snape abends im Bett noch sagen, 500 Punkte für Slytherin. Dann schläft er einfach weiter und das zählt dann?
Ich weiß es nicht.
Übrigens noch ein anderer Punkt über den fast kopflosen Nick, was ich bezeichnend finde und kann mich auch gut identifizieren. Obwohl er schon seit 500 Jahren nichts mehr gegessen hat, ist er immer noch quasi hungrig und so leicht sabbernd guckt er dann auf dieses Steak und denkt so,
klar, es ist halt, wenn du nicht essen kannst. Aber
500 Jahre, hast du dich nicht irgendwann damit abgeschlossen?
Ich glaube nicht.
Ich könnte es mir auch nur schwer vorstellen.
Der fast kopflose Nick erzählt dann auch von dem Geist von Slytherin, der blutige Baron.
Ja.
Der blutige Baron ist ein eher grober Geist. Also er hat auch blutige Spritzer auf seinem Gewand, die, von denen er nicht erzählt, woher sie kommen, entweder von seinem Suizid oder von dem Mord an Helena Ravenclaw, der Tochter von Rowena Ravenclaw.
Die ja die graue Lady
die
ist.
Die graue Dame.
Graue Dame.
Und der Hausgeist von Ravenclaw. Und zwar hat Helena Ravenclaw das Diadem von ihrer Mutter gestohlen, weil sie neidisch war auf ihre Schönheit und alles und ist damit weggelaufen. Als Rowena Ravenclaw dann im Sterben lag, war ihr letzter Wunsch, nochmal ihre Tochter zu sehen. Sie schickte dann den blutigen Baron, der schon sehr, sehr lange in Helena verliebt war, los, um diese zu holen. Diese weigerte sich aber, mit ihm zu gehen. Dann ermordete der blutige Baron Helena und dann später auch sich selber. Also quasi so eine Romeo und Julia Story.
Und sie sind auf ewig dazu verdammt, im selben Haus, beziehungsweise im selben Schloss herumzuspuken.
Ja.
Da kann ich auch, war die graue Dame nicht sogar jemand, der auch gar nicht redet?
Kaum, ja. Sie redet halt nur mit Luna und später halt dann auch mit Harry, als er das Diadem sucht.
Ja, okay, klar.
Also so gut wie gar nicht, ja. Und sie ist ja auch so sehr eine sad person. Also.
Ja, klar. Nachvollziehbar mit dieser. Und vor allen Dingen, Elfjährige, das ist der Hausgeist von Slytherin. Und Elfjährige, ach übrigens, hier, das ist unser Wahrzeichen. Ein Blutmörderer, der seine nicht erwiderte Liebe erstochen hat und jetzt auf ewig mit ihr verdammt ist, hier zu spuken.
Ja.
Viel Spaß in eurem ersten Jahr in Hogwarts. So. Ach ja, cool. Okay.
Ja.
Und wir haben ein bisschen, wir bekommen jetzt ein bisschen erzählt in der im Film lächerlichsten umgesetzten Szene, wie ich finde, von Seamus, dass er ja halb und halb ist.
Ja.
Mein Vater war ein Muggel. Meine Mutter war eine Hexe. Hat ihn fast umgebracht als, wie heißt das? Ist im Film nochmal anders gesagt.
Ja, hat ihn fast umgebracht, als er es rausfand.
Genau, aber so er dual-talkt quasi mit seinem Partner links und rechts.
Ja,
wo ich dann denke, also der links kriegt auch, also beide haben diese Information nicht bekommen.
Nur die
so.
Hälfte der Information.
Was soll das denn?
Weil er seinen Kopf immer mit jedem nach jedem Satz nach links und nach rechts dreht.
Genau.
Ja, aber da lernen wir halt auch nochmal kennen, was es für Variationen gibt, eine Hexe oder ein Zauberer zu werden. Also du kannst es wie Hermine komplett einfach Zufall, weil ihre Eltern sind beide Muggel, dann halb und halb, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es halt der Sohn oder die Tochter oder das Kind, was auch immer, magisch wird, ist dann schon, glaube ich, relativ hoch. Ja, und halt durch Zauberer, also die in Anführungsstrichen Reinblüterfamilien.
Ist eigentlich eine gute Frage, woher kommt eigentlich diese Magiebegabtheit?
Ich glaube, das ist vielleicht durch Ahnen oder Zufall wirklich.
Ja, aber halt allgemein, du hast ja gesagt, das Ganze basiert auf die Legende von King Arthur, so oder
naja,
das ist Canon so ein bisschen?
Naja, also es gibt King Arthur, also es gibt Merlin in dieser Welt.
Okay.
Ja.
Aber es wäre mal eine interessante, also fände ich mal interessant zu recherchieren, wie quasi die In-Lore-Erklärung ist, woher die Magie auf einmal kommt und wann es angefangen hat.
Ja.
Weil wir haben ja auch mit Dingens, Ollivander, der quasi diesen Spruch von wegen selling once since vor Christus irgendwann. Das heißt, es muss schon sehr, sehr früh Magie gegeben haben.
Ja, ja, das ist, da müsste man sich mal die Geschichte von Hogwarts oder die Zaubereigeschichte oder sowas, glaube ich, gibt es auch als Buch, könnte man sich mal zu Gemüte führen. Habe also, ich jetzt nicht gelesen.
Ich auch nicht, aber ich finde, es ist auf jeden Fall eine interessante Frage, die irgendwie jetzt erst kommt, jetzt wo man sich Gedanken machen muss, okay, wie verhält sich Magie in einem Genprozess? Ist es so ein dominantes Gen? Setzt sich das durch bei einem? Ja, das
denke ich schon eher.
Aber wir haben ja auch Squibs, wo dann aus
darauf kommen wir nämlich jetzt quasi, ja, genau. Weil Neville als, weil die Familie von Neville gedacht hatte, er wäre ein Squib. Das heißt, dass seine ganze Familie Zauberer sind und er allerdings keine magischen Kräfte gezeigt hat bis vor kurzer Zeit.
Hm.
Also, dass die Leute quasi gedacht haben, er wäre ein Nicht-Magier.
Mhm.
Er wurde dann aus dem Fenster geschmissen und ist dann aber gehüpft wie ein Ball bei dem Aufprall. Und da haben dann alle seine ganze Familie gejubelt und haben sich gefreut, dass er dann doch ein Zauberer ist.
Genau. Das ist halt auch so ein
vage,
Ding.
Was, wenn er dann ein Squib gewesen wäre.
Ja, wirklich. Also so ein bisschen das Motto der Familie, ja, also entweder ist er ein Magier und überlebt oder er ist ein Squib und dann ist auch egal.
Ja.
So, wobei er ja auch vorher schon redet, dass er ans Ende des Piers ins Wasser gestoßen wurde und fast ertrunken wäre. Also nehme ich mal an, dass dort seine magischen Fähigkeiten sich nicht gezeigt haben, mhm. sie ihm aber trotzdem gerettet haben. Also
genau.
Wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass Neville tödlich gequält würde. Also nein, er wurde gequält in seiner Familie, aber nicht tödlich.
Ja.
Immerhin.
Harry sieht sich dann nochmal genauer die Lehrer an, mhm. die vorne an den Tischen sitzen und ihm fällt dann neben Professor Quirrell auch ein Lehrer mit fettigem schwarzen Haar, Hakennase und fahler Haut auf. Wie wir uns denken können, ist das Professor Snape.
Snappe.
Der ihn auch nicht so wirklich nett ansieht. Mhm. Also, und dann hat er auch das erste Mal einen richtig tiefen Schmerz in seiner Narbe, was wir später herausfinden, was nicht auf Snapes Mist gewachsen hm. ist, sondern auf wem anders?
Quirrell.
Quirrell.
Ja. Aber ich finde, im Film kommt das auch ziemlich gut rüber, weil quasi Quirrell in dem Moment auch mit dem Rücken zu ihm gedreht ist.
Ja.
Und da kann man es quasi sich, wenn man es schon weiß, erahnen und es ist so ein nettes Foreshadowing, finde ich.
Ja. Es wird dann erzählt, dass Snape eigentlich die dunklen Künste unterrichten wollen würde, mhm. aber leider nur Zaubertränke abbekommt und er deswegen auch immer sehr negativ gelaunt ist.
Ja, wobei, wird irgendwann mal erklärt, warum?
Naja, weil Quirrell anscheinend erstmal die bessere Wahl ist.
Ja, aber er kriegt ja auch später nur einmal den Job des Verteidigung gegen die dunklen Künste.
Und das ich glaube, halt so richtig erklärt wird es nicht, aber vielleicht hat es auch was mit der ganzen Sache mit Lord Voldemort zu tun, weil er ja als als, wie sagt man?
Todesser? Nee, oder nee, Undercover.
Undercover, ja. Genau, ja, unterwegs ist.
Aber das wäre ja eigentlich der Beste, der dir was über Verteidigung erzählen
kann. Ja gut, aber vielleicht will
kann,
Dumbledore ne? seine Tarnung halt so wahren, dass, ne?
Ja,
also
okay.
Vielleicht ist das so ein,
okay.
Nur eine Vermutung.
Ja, aber ja. Er hat ja trotzdem Bock auch auf den Job. Also er ist ja, also so heißt es ja zumindest, dass Snape trotzdem sich alles dran tut, trotzdem Verteidigung gegen dunkle Künste unterrichten zu können. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber als ich mir die Bücher angelesen habe und auch als Kind die Filme geguckt habe, Verteidigung gegen dunkle Künste ist auf jeden Fall das coolste Fach.
Ja, schon.
So der Sportunterricht.
Ja, das stimmt.
Wo alle darauf Bock haben.
Sport war aber auch nicht cool.
Ja, also. Aber wenn du Spiele gemacht hast, war es
ja.
Cool.
Naja.
So. Ja. Ja.
Nachdem alle dann gegessen haben und wohl genährt wurden, finde ich es sehr witzig, dass Dumbledore dann das Schullied anstimmt und sagt, jeder nach seiner Lieblingsmelodie. Also es gibt ja. einfach keine
Wir haben vorher noch eine Kleinigkeit.
Okay.
Und zwar kommt noch eine kleine ernsthaftere Ansprache. Und da wir jetzt alle gefüttert und getränkt sind, gibt es so ein paar Grundregeln zumindest, dass die Erstklässler darauf achten müssen, dass die, dass da einen verbotenen Wald gibt auf den Ländereien von Hogwarts.
Mhm.
Und erinnert da auch nochmal nicht nur die Erstklässler, sondern natürlich auch die Längeren dran und zwinkert dabei den Weasleys zu. Ja. Was komisch ist, weil wenn wir sagen, es gibt 1000 Schüler in Hogwarts, wie kann man so spezifisch jemanden zublinzeln, der irgendwo in der Menge ganz links oder ganz, wo ist der Gryffindor-Tisch?
Zweite von links. Mitte, glaube ich.
Ja, irgendwie so in der Mitte. Ja. Dann zwei Leuten spezifisch zublinzeln. Naja, egal. Auf jeden Fall, dass man in den Pausen in den Gängen nicht gezaubert werden darf, dass die Quidditch-Auswahl in der zweiten Woche des Schuljahres stattfindet und dass das Betreten des Korridors im dritten Stock für alle verboten ist, die nicht den Wunsch nach einem sehr schmerzhaften Tod haben. worauf erstmal Harrys Reaktion war erstmal so, haha, wie witzig, voll der verrückte alte Mann, aber alle anderen lachen nicht. Mhm. Und das ist halt dann auch damit begründet, oder Percy sagt ihm dann auch, normalerweise sagt Dumbledore immer einen Grund an, warum man was nicht machen kann, von wegen wahrscheinlich verbotener Wald, blablabla, Zentaur und magische Wesen könnte gefährlich sein. Aber hier hat er noch nicht mal den Vertrauensschülern Bescheid gesagt, oder selbst die wissen nicht, was Sache ist. Und das halt beunruhigt die Schüler deutlich. Und ja, jetzt kommen wir zu der Hogwarts-Hymne, wo jeder nach seiner Lieblingsmelodie singt. Und das Ganze läuft dann eine ganze Weile. Die im Ersten können nicht abwarten, quasi damit aufzuhören. Bis die Weasley-Zwillinge natürlich, die müssen in einer Melodie eines langsamen Trauermarsches singen, die ganze Geschichte. Und auch das wurde vertont.
Wo auch übrigens kaum Reime stattfinden, sondern manchmal ist es ein paar Reim, manchmal ist es ein umarmender Reim.
Ja.
Fun Fact.
Okay. aber auch das wird in einem sehr schwer zu hörende Passage in dem Hörbuch tatsächlich gesungen, wo die Stimme von Rufus Beck mehrmals in verschiedenen Tonlagen quasi gleichzeitig abgespielt wird. Es hat eine einheitliche Melodie, es ist nicht komplett durcheinander, aber es ist schon ultra nervig. Vor allen Dingen, er singt diese Passage nicht einmal, sondern drei oder viermal.
Oh yeah.
Und das fadet so aus, also um halt das so ein bisschen darstellen zu können. Aber das hätte man sich sparen können. Sind wir mal ehrlich. Ja. Aber auch die Hymne kommt auch nicht mehr so häufig. Kommt die nochmal vor?
Im Film kommt sie einmal vor, glaube ich. Hogwarts. Ach, ja. Aber das singen die dann eher, also singt dann nicht der Chor, sondern halt irgendwie, wenn die mal durch den Flur laufen oder so.
Als du es jetzt gerade im Schnelldurchlauf gesungen hast, hatte ich gerade das vermischt mit dem Spaghetti-Lied von SpongeBob. Hogwarts auf die Spaghetti drauf. Egal, never mind.
Die Schüler werden nach dem Lied dann in ihre Schlafgemächer geführt von den Vertrauensschülern. Falls ihr es noch nicht wusstet, Percy ist dieses Jahr Vertrauensschüler von Gryffindor.
Noch gar nicht erwähnt.
Nee. Und die Porträts der Menschen auf den langen Korridoren flüsterten. Also wir sehen auch da wieder, wie in der Zeitung auch, dass sich die Menschen auf Bildern bewegen und darin leben. Dann kommen wir auch nochmal dazu, dass Peeves, ein Poltergeist, immer mal wieder Unfug anstellt.
Mhm.
Und ja, ist, halt nicht nervig, aber schon ein bisschen anstrengend auch.
Genau, und er lässt sich halt nichts sagen, außer vom blutigen Baron.
Genau.
Wo ich mir auch mal, was auch interessant wäre zu wissen, warum. Aber wahrscheinlich, weil er einfach der blutige Baron noch verrückter ist als Peeves.
Ja, wahrscheinlich, weil er einfach sehr autoritär ist.
Genau.
Ja, die Stöcke, mit denen er herumfuchtelt und den Erstklässler den Weg versperrt, schmeißt er dann auf Nevilles Kopf. Wo ich mir auch denke, ach Neville, der kriegt auch immer so viel ab, ne?
Aber es hätte ihn auch ab. Ich meine, er wird ja ein Badass ein bisschen
trotzdem,
später.
Trotzdem, aber
gerade der Schauspieler.
Auch als sie dann auf das, als sie dann auch auf das Porträt der fetten Dame zukommen und das Passwort Caput Draconis sagen, um durch den Gang gehen zu können, brauchte Neville ein wenig Hilfestellung, um durch das Loch in der Wand durchzukommen, beziehungsweise hochzuklettern. Neville.
Ist schon der Dulli der Gruppe auf jeden Fall.
Ja, noch.
Sehr eindeutig.
Ja.
Aber ich finde es, da finde ich, glaube ich, die Umsetzung in Film und Spiel auf jeden Fall deutlich besser, als wie man es jetzt hier. Weil hier wird es als rundes Loch irgendwie bezeichnet, was ich mir, das ist vielleicht witzig einmal, aber stell dir vor, du bist ein bisschen spät dran zu deinem Kurs und musst dann noch so durchklettern und so.
Ja, ich glaube, so eng ist es nicht.
Ach so,
also,
okay.
Ich glaube,
das wäre der Punkt, warum Neville.
Nee, ich glaube, das ist einfach nur ein bisschen höher gelegt, dass du da halt ein bisschen hochkraxeln musst.
Okay,
aber
du kannst schon stehen. Ich dachte, es wäre wie so ein Kinderpark,
oh,
oder
Gott,
so eine Röhre hast und dann musst du so durchklettern.
Nein.
Stell dir vor, du bist dann auch in deinem siebten Jahr oder du bist 17 und dann so,
Leute.
Not again with this.
Nee, so glaube ich ist es nicht.
Ja.
Jedenfalls kommen die dann, die Jungs, in ihren Schlafsaal, nachdem sie eine Wendeltreppe emporkletterten, und dann befanden sie sich in den Türmen.
Mhm.
Wie wir ja wissen, sind die Gryffindor der Gemeinschaftsraum und die Schlafsäle in dem Turm.
Mhm.
Und ich weiß noch, dass Slytherin im Kerker ist. Von den anderen beiden, keine Ahnung.
Aber ich glaube, es gibt noch einen Ravenclaw-Turm auf jeden Fall.
Auch im Turm?
Also ich meine, es wäre auch ein Turm. Zumindest in der Wizards, nein, nicht Wizards United. Wie ist die andere Scheiß-App von, weißt du was? Hier, Hogwarts Mystery, glaube ich.
Ach so.
Da gibt es, glaube ich, den Gemeinschaftsraum, das war nochmal ein Turm.
Aber das ist ja noch auch nicht Canon, ne? Also, weiß ich nicht.
Also, es ist schon die offizielle Lizenz.
Ja,
und
weiß ich nicht.
Wahrscheinlich hat Joanne K. Rowling auch mal drüber gelesen.
Ja,
was
da kommen wir jetzt.
Überall macht.
Da kommen wir jetzt zu der Vermutung oder dem Problem, was wir eben schon diskutiert hatten, dass es in dem Zimmer 5 Himmelbetten gibt, wie auch im Film, sehr schön umgesetzt. Also, sehr schön.
Es ist ein schöner Raum.
Ja.
aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es pragmatisch ist. Auch die Entscheidung, Himmelbetten zu machen, anstatt
Bankbeds.
Stockbetten, ja. Weil das wäre halt sowas, was ich vorgeschlagen hätte.
Ja, gut, aber das ist halt auch kein Homie-Feel dann, ne? Also du sollst ja auch zu Hause sein und ich hätte keinen Bock.
Aber 1000 Schüler wollen alle irgendwo schlafen.
Naja, gut, aber das Schloss ist ja auch riesig. Ja. Wenn der Platz da ist.
Ja, gut. Wenn der Platz da ist.
Wir wissen ja nicht, wie viele Räume es dann noch gibt mit Betten.
Man darf, glaube ich, die Frage nach Zahlen einfach nicht aufmachen.
Nee, glaube ich auch nicht.
Ein Loch ohne Boden.
Ja. Harry ist dann quasi super müde und fällt einfach sofort in den Schlaf.
Nachvollziehbar. Ja. Er hat den halben Tag im Zug verbracht, musste dann auch noch einmal über den See rudern und dann noch eine endlose Treppe quasi hochgehen. Dann wird er gemästet bis zum geht nicht mehr. Er muss dann noch die große Treppe, die hier gar nicht erwähnt wurde, by the way, das ist eine Erfindung vom Film, komplett hochkraxeln, bis sie halt in einem Turm sind, also wahrscheinlich der höchste Punkt in dem Gebiet. Und dann wäre ich auch müde.
Ja, ich auch.
Hätte auch keinen Bock mehr.
Er träumt dann aber auch von Professor Quirrell und träumt, dass der Turban ständig zu ihm reden würde und dass er sofort nach Slytherin überwechseln müsse, denn das sei sein Schicksal.
Genau.
Und das ist auch wieder sehr, sehr schönes Foreshadowing.
Wobei er den Turban ja trägt, ne?
Ja, oder das, ja.
Genau. Und genau, das danach verwandelt, dann war da noch Malfoy, der sich dann in den hakennasigen Lehrer Snape verwandelt und dann wieder grünes Licht flammte auf. Und Harry steht kurz oder wacht kurz auf, so wahrscheinlich Schock, so ein und dann pennt er eigentlich sofort wieder ein.
Genau.
Und
aber im Guten, dass er sich am nächsten Tag nicht mal an den Traum erinnern kann.
Das trotzdem wird es ja erwähnt. Das heißt, der Leser
weiß jetzt
mehr als Harry.
Mhm. Ja, dann sind wir auch schon am Ende des Kapitels angekommen.
Genau, wie hat es dir denn gefallen?
Ich fand es sehr schön. Es war auch wie das davor schon so, ach, man lernt so viel von Hogwarts und es ist halt, wie als würde man selber da stehen und darauf warten, dass der Hut auf den Kopf gesetzt wird.
Wie Harry halt. Mir hat dir das Kapitel gefallen im Gegensatz zu dem davor? Fandst du es besser oder schlechter? Weil du hast ja gesagt, das letzte Kapitel war so dein Lieblingskapitel bisher.
Ich glaube, das fand ich, was heißt schlechter, aber ich fand das davor noch ein bisschen besser, weil es halt so der erste Eindruck von Hogwarts war.
Ja.
Und jetzt kommen wir halt mit dem ganzen, jetzt kommen wir halt wirklich zum Schulthema und zum Unterricht und die Häuser und alles. Und wie ist es bei dir?
Ich glaube, ich mag das tatsächlich am liebsten, weil jetzt geht es halt so langsam wirklich ans Eingemachte. Jetzt haben wir so die Basics quasi drin. Es gibt Geister, es gibt Häuser, die Leute sind in den Häusern.
Ja.
Wir haben schon die Lehrer so ein bisschen gesehen und jetzt geht es halt so langsam ans Fleisch.
Mhm.
Wo wir auch schon jetzt, wir sind jetzt schon, glaube ich, mit Seite 87 schon irgendwas bei der Hälfte.
Knapp bei der Hälfte, so ungefähr, ja. Was ich auch gestern verwundert festgestellt habe, weil es mir so vorkommt, als hätten wir noch gar nicht so viel erlebt.
Ja, genau.
Und es kommt halt noch so unfassbar viel.
Ja.
Aber die Kapitel werden ein bisschen länger und vielleicht auch nicht so ausführlich beschrieben, wie wir es dann vielleicht aus den Filmen beziehungsweise aus den späteren Büchern kennen.
Jetzt
ist ja auch immer noch ein Kinderbuch.
Genau, jetzt macht ja so eine nahezu tägliche Erzählung von dem, was passiert, noch Sinn.
Genau.
Später, wenn es heißt, und dann ging Harry schon wieder in Verhandlungsunterricht. Und
ja,
es war
genau,
schon wieder das Thema, was er nicht mochte. So, das macht ja auch irgendwann keinen Sinn mehr. Aber ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Also auch, was die Erklärungen angeht. Mich hat es wirklich so ein bisschen verwundert, dass wir halt diese doch sehr dominant präsente große Treppe, dass sie hier nicht mal erwähnt wurde.
Ja, die ist halt für die Filme gemacht worden.
Genau, aber auch eine sehr gute Edition, muss ich sagen.
Ja, das
also,
stimmt.
Man denkt automatisch auch an diese Treppe, wenn man an Harry Potter denkt. Und dementsprechend schon fast sehr verwunderlich, dass sie im Buch gar nicht vorkommt. Aber gut, ich glaube, wir haben im nächsten Kapitel haben wir so einen kleinen Part, wo kurz darauf eingegangen wird, wie sich die Treppen verhalten. Und in dem Sinne könnt ihr, wenn ihr euch vorbereiten wollt auf das nächste Kapitel zur nächsten Sendung Radio Ravenclaw, könnt ihr euch das Kapitel Der Meister der Zaubertränke schon mal anschauen, schon mal durchlesen, euch Notizen machen, wenn ihr wollt. Und wenn wir irgendwas vergessen haben in dem Kapitel jetzt oder Sachen haben, auf die wir eingehen sollen im nächsten Kapitel, schreibt uns das gerne in die Kommentare über Twitter. Alle Links dazu in der Videobeschreibung beziehungsweise in den Shownotes, wenn ihr es als Podcast hört.
Ja.
In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank. Wir sehen uns beim nächsten Mal.
Wir hören uns das nächste Mal. Haut rein. Ciao.
Tschüss.